Willkommen, liebe ZuhörerInnen beim Podcast Tod, Leben, Transformation. Ich bin im Gespräch mit besonderen Menschen über den Tod, um dem Leben etwas näher zu kommen. Heute mit Dr. Urs Honauer. Er ist Leiter des Zentrums für Innere Ökologie und des Polarity Bildungszentrums in Zürich. Er ist seit vielen Jahren in der Erwachsenenbildung tätig und unterrichtet dabei unter anderem Somatic Experiencing und authentische Kommunikation. Mein Name ist Bettina Schürch und mich hat der Tod immer wieder bewegt und auch transformiert. Lieber Urs, ich kenne dich als wunderbaren Lehrer von Somatic Experiencing und als Therapeuten, der Menschen darin unterstützt, aus tiefen traumatischen Zuständen zurückzufinden in eine verbundene Lebendigkeit. Heute darf ich mich mit dir über die Todesangst unterhalten und freue mich ganz besonders. Herzlich willkommen zu unserem Gespräch.
Danke für die Einladung. Ich bin sehr gerne hier.
Ich würde gerne in unserem gemeinsamen Gespräch den Blick auf eine Frau richten. Ich nenne sie Rita. Sie ist 31 Jahre alt und steht beispielhaft für viele Mitmenschen, die zunehmend von tiefen Todesängsten geplagt werden. Sie ist beruflich sehr erfolgreich und ambitioniert. Sie lebt in einer stabilen Partnerschaft. Sie hatte gemäß eigenen Angaben eine weitgehend zufriedene Kindheit mit zwei Geschwistern. Und schon seit sie sich erinnern kann, hat sie wiederkehrende, kreisende Gedanken um das Thema Tod. Verlustängste plagen sie. Gedanken drehen sich darum, es könne jemand aus ihrem Umfeld oder sie selbst vorzeitig sterben. Seit 2 bis 3 Jahren aber sind es nicht nur Gedanken, die sie plagen, sondern sie hat anfallsweise Panikattacken, in denen es sich tatsächlich so anfühlt, als würde sie gleich sterben. Sie hat dann einen starken Druck auf der Brust mit Atemnot, Erstickungsangst, einem enorm hohen Puls, bekommt zeitweise taube Hände und ein taubes Gesicht und ist außer sich vor Angst. Sie hat sich bisher wenigen FreundInnen anvertraut, schämt sich für ihre Ängste, weil sie sich nicht unter Kontrolle hat und nicht ergründen kann, warum sie solch tiefgreifende Angstzustände durchlebt. Sie hat schon diverse Ratgeber gelesen und bisher hat nichts wirklich geholfen. Ja, Urs, eine Klientin, wie wir sie kennen. Angsterkrankungen sind im Begriff zuzunehmen in unseren breiten Graden und es gibt viele Mitmenschen mit ausgeprägten Todesängsten. Kannst du anhand unserer Klientin Rita aufzeigen, wie solche tiefe existenzielle Ängste entstehen können aus traumatherapeutischer Sicht und aus deiner langjährigen Erfahrung in der Begleitung von Menschen?
Angststörungen sind natürlich ein riesengroßes Thema, das wir aus verschiedensten Richtungen zusammen angehen könnten. Ich wähle gern die Richtung, die ich in meinem Alltag mit Somatic Experiencing im Mittelpunkt habe und schaue da auf die psychophysiologische Ebene der Angst, die eben innerlich in der Physiologie und in unserer Psychologie enorm starke Spuren hinterlässt und uns einen Zugang gibt, wie wir mit der Angst eine Begegnung kreieren können, in der Hoffnung, dass wenn wir die Angst kennenlernen, dass wir weniger Angst vor ihr haben. Und das ist der konkrete Zugang, den ich auch mit Rita suchen würde. Ich glaube, dass die Angst vor dem Tod, die sie hat, letztlich eine Angst vor Lebendigkeit ist, eine Angst vor dem Leben, vor dem wirklich ihr eigenes Leben, ein zentraler Teil da drin ist und vieles dann in Richtung Angst vor dem Tod auch projiziert wird. Der Tod ist das Ende eines Zyklus, eines Lebenszyklus, Geburt der Anfang, der Tod das Ende. Und wenn wir den ganzen Zyklus durchgehen, dann ist das etwas ganz Natürliches. Wir werden geboren und wir sterben. Und wenn wir das Zyklische in unserem Leben immer wieder pflegen, mit dem auch immer wieder unterwegs sind, dann sehen wir, wir haben auch kürzere Zyklen. Wir haben Tag-Nacht-Zyklen, wir haben stündliche Zyklen, wir haben Ein-Ausatmungszyklen, wir haben überall diese Zyklen, die da sind. Und meine Beobachtung ist sehr stark bei zunehmenden Angstphänomenen, die wir erleben, ist das Fehlen von abgerundeten Zyklen ein ganz, ganz klarer, wichtiger Punkt, der die Menschen daran hindert, wirklich Sachen abzurunden und die Abrundung als etwas Normales zu erleben, als etwas Schönes, als etwas, den Punkt Setzendes hinter etwas, was gelaufen ist.
Das heißt, im Falle von Rita ist es gar nicht im Vordergrund wichtig zu wissen, warum sie diese tiefen Ängste verspürt, sondern mehr diese Abrundung, dieses, das Erleben dieser Zyklen erfahrbar zu machen.
Ich glaube, wahrscheinlich weiß Rita zum Teil, woher die Ängste kommen. Weil wir haben unsere Erinnerungen und unsere Erinnerungen, an die wir uns explizit erinnern können, die gehen zurück bis etwa zum Alter von 3,5 Jahren. Was vorher war, können wir uns nicht explizit erinnern. Da brauchen wir Information von dritter Seite oder wir haben diese Information in unserem Körper gespeichert. Und sehr, sehr häufig sind es diese ganz frühen Speicherungen, also am Anfang des Zyklus, wo Sachen passiert sind, die überwältigend waren für das junge Wesen noch, was den inneren Haushalt ganz früh dysreguliert hat, aus diesem zyklischen Anfangen und Abschließen hinausgeführt hat. Und diese ganz, ganz frühen Themen, die werden meist natürlich nicht in Betracht gezogen, wenn Menschen wie Rita sich überlegen, woher kommt die Angst. Deshalb glaube ich, hat es ganz viele Themen, die beim Thema Angst im Spiel sind, die wie geheimnisvoll im Hintergrund oder ich könnte auch sagen im Untergrund mitspielen. Deshalb interessiert mich mehr das Phänomen der Angst, wie eine Person Angst erlebt. Und wenn wir dieser Angst begegnen können und mit der Begegnung einen abrundenden Zyklus kreieren können, dann weiß ich, dass wir nicht stecken geblieben sind. Und das ist für die Personen, mit denen wir unterwegs sind, meist eine sehr, sehr spezielle Erfahrung, indem sie sagen, oh, die Angst ist weg. Jetzt ist für den Moment einfach ruhig. Mhm. Und dorthin zu zielen, diese Erfahrungen erfahrbar zu machen, heißt letztlich, dass wir physiologisch Veränderung suchen im Körper und dann über die Bedeutung vom Ganzen auch die psychologische Ebene an einen neuen Ort hin einladen.
Was Rita oft erlebt, ist, dass wenn sie sich getraut, von ihren Ängsten zu sprechen, dass ihre Gegenüber meist mit überfordert sind. Also Voraussetzung für so eine Begleitung ist ja eigentlich, dass du dann in der Ruhe bleiben kannst und mit der Angst nicht mitschwingst.
Ich glaube, das ist die große Kunst und wir leben ja in einer Gesellschaft, die von Angst geprägt wird. Krieg, Übergriffe, Krankheiten, Pandemien, das sind ein paar Stichwörter, die alle Angst schüren. Und wir erfahren die Angst, aber wir lernen nicht, wie wir mit Angst umgehen können. Eigentlich müssen das Kinder schon früh im Kindergarten lernen, wie wir mit Angst umgehen können. Weil die Angst ist letztlich eine Blockade in unserem somatischen und emotionalen inneren System. Und wenn wir wissen, wie wir die kontaktieren können, dann wird sich die Angst verändern. Und anders gesagt, wenn die Angst sich verändert, werden sich Zyklen abschließen. Die Menschen werden ausatmen auf eine Art, wie sie es nicht gewohnt sind.
die Angst hat ja auch eine positive Funktion, wenn sie, ich sage jetzt mal, wenn der Organismus intakt funktioniert. Also sie ist eigentlich dafür da, dass wir uns vor Gefahr schützen können. Und wenn solche Überwältigung geschehen ist, wie jetzt im Fall von Rita, dann funktionieren eigentlich auch diese Systeme nicht mehr zuverlässig.
Ich glaube, wie du gesagt hast, die Angst ist ein wertvolles inneres Signal, um uns in Sicherheit zu bringen, wenn es nicht mehr geheuer ist, wenn es gefährlich werden könnte. Angst gibt uns wirklich einen klaren Hinweis, bring dich in Sicherheit. Und letztlich sagt Angst in dem Moment, geh in die Mobilität. Such dir einen Ort von Sicherheit, beweg dich dorthin, wo die Sicherheit jetzt ist. Geh nach Hause, geh zu Freunden, ja, wo immer der Ort der Sicherheit aus der Situation heraus gerade ist. Wenn aber Angst über frühere Erfahrungen eben gekoppelt ist mit einem überwältigenden Erlebnis, wo ich dann in die Immobilität hineingehe, habe ich die Situation, dass mein Körper speichert als Erinnerung. Angst ist verbunden mit Immobilität. Ich bin ausgeliefert in dem Moment. Das ist bei sehr vielen dramatischen Erfahrungen, diese neue Verbindung von Angst und Immobilität. Und wenn wir biologisch schauen, dann müsste Angst mit Mobilität in Verbindung sein. Und ich gehe ziemlich sicher davon aus, dass auch Rita, wenn sie Angst hat, nicht primär Mobilität und einen sicheren Ort über ihre Mobilität sucht, sondern dass sie mit der Angst zusammensitzt und das aushält. Und dann wird die Angst zu einem wirklich sehr, sehr herausfordernden Begleiter oder einer Begleiterin, die mich wirklich in Panikebenen hinein bewegen kann und hilflos machen kann.
Es ist spannend, was du sagst. Ich habe mich mal auf Google umgesehen und geschaut, was Rita so vorfinden würde, wenn sie sich über Google informiert, was sie denn machen kann. Und an oberster Stelle kommt der Satz, wenn ich Todesangst google, es wird empfohlen, die Panikattacke an Ort und Stelle durchzustehen, nicht zu flüchten, sonst kann es zu einer Assoziation des Ortes mit der Todesangst kommen.
Wir wissen alle, Dr. Google ist gut greifbar, aber die Ärzte, die ich kenne, sagen, geh nicht zu Dr. Google, sondern geh zu der Fachperson und erkundige dich bei ihr. Also von daher würde ich das mal schon von dieser Seite relativieren. Was ich aber doch davon aus aufgreifen möchte, ist, wenn die Angst sich zu zeigen beginnt, dann ist noch keine Panik. Die Panik kommt erst, wenn die Angst keine Lösung in Richtung Sicherheit findet. Und von daher ist Angst eigentlich ein Früherkennungssignal, dass ich mich Richtung Sicherheit bewegen soll, bewegen will. Und wenn die Panik da ist, dann ist schon in einem Notfallstadium und dann kann ich meist auch nicht mehr gezielt an einen Ort von Sicherheit rennen. Dann renne ich vielleicht direkt in die Arme einer Gefahr. Und deshalb ist die Früherkennung, das Ehren der Angst, das Wahrnehmen der Angst zuerst, die mir sagt, bewege dich in Richtung Sicherheit. Sehr zentral. Und natürlich bei der Todesangst fragen wir uns, ja, gibt's dann noch Sicherheit, die greifbar ist? Aber ich glaube, es ist wichtig zu sehen, dass die Todesangst als eine existenzielle Angst des großen Lebenszyklus auch eine Angst ist vor dem Ende, vor dem Abschluss des Zyklus. Und wenn wir lernen, kleine Zyklen abzuschließen, dann ist meine Hypothese, dass wir dann auch den Abschluss des großen Zyklus, der dann im Tod gipfelt, dass wir den als einen letztlich Endpunkt von etwas auch ehren können.
Damit sagst du eigentlich, dass die Neuverhandlung dieser Todesängste auch einen Raum öffnen kann, wo wir dem Tod besser begegnen können.
Ich glaube, die beste Vorbereitung auf den Tod ist das Leben. Und wenn wir keine Angst vor dem Leben haben und die Lebendigkeit suchen und in dieser Lebendigkeit wirklich schauen, dass wir nicht stetig die Zyklen nicht abschließen, nicht abrunden, wodurch unser Körper eben betreffend Angst, betreffend anderen emotionalen Herausforderungen stecken bleiben kann und das dann stetig mit sich trägt, also nicht nur Angst, sondern auch Trauer, Wut, Scham und so weiter, können dann stecken bleiben. Aber wenn wir genau wissen, dass das eigentlich ein Signal ist, dass in uns etwas hängt und wir aufgerufen werden vom Körper, dass wir uns dem zuwenden und schauen, können wir das abrunden, dann würde ich sagen, der beste Ratgeber in Sachen Angst ist unser Körper. Nicht Dr. Google und auch nicht die Ratgeber, sondern der eigene Körper. Und das ist letztlich die Arbeit, die ich auch mache, die ich unterrichte, Menschen dazu zu bringen, zu schauen, was will der Körper genau machen, wenn zum Beispiel die Angst da ist, wenn es Richtung Panik geht, dass wir wirklich genau beobachten können und dem Ratgeber der inneren Biologie letztlich und Physiologie dem folgen, und dann zu einer Lösung kommen, die in Sicherheit endet.
Und das ist ja der Ort, wo weitgehend das Vertrauen verloren ging. Also Rita vertraut ihren Körper nicht mehr, weil der macht irgendwelche Dinge, die sie nicht einordnen, nicht verstehen kann und nicht kontrollieren kann. Also du würdest sagen, es geht darum, sorgsam wieder mit dem Körper in Kontakt zu kommen und dem wieder Vertrauen zu schenken, was der für Signale sendet.
Ich glaube, ganz wichtig, ja, das Stichwort ist Embodiment oder Verkörperung. Und wir leben in einer Gesellschaft, die immer weniger verkörpert ist. Wir haben immer mehr mit Maschinen zu tun. Wir haben als Gegenüber Maschinen und nicht mehr Menschen. Und diese Abwendung vom Menschlichen, von der menschlichen Begegnung im Außen wie im Innen führt dazu, dass Personen wie jetzt Rita in eine Art von Vereinsamung auch rutschen, weil sie keinen Kontakt mehr haben zu ihrem inneren Kern, zu ihrem inneren Wesen, zu ihrem inneren Organismus. Und deshalb ist die Ausrichtung meiner Arbeit wirklich dort, dass ich Menschen dazu einlade, wieder mit sich selber in Kontakt zu kommen und in diesem Kontakt mit sich selber vielleicht sogar die Angst zu verabschieden, die sonst immer da ist.
Was sie reflexartig macht, ist eigentlich so ziemlich das Gegenteil von dem, wovon du sprichst. Du sagst, es geht eigentlich darum, die Lebendigkeit einzuladen, und sie fürchtet sich inzwischen so von der Angst, dass sie eigentlich alles vermeidet. Sie vermeidet Orte, sie vermeidet die Begegnung mit sich selbst, weil sie fürchtet, dass da wieder diese starken Symptome kommen. Also eigentlich ist ihre Strategie genau dem entgegengesetzt, was du einlädst.
Ich glaube, das ist etwas, was Rita nicht alleine trägt, sondern das ist eigentlich die Mainstream-Ausrichtung, weil wir als Gesellschaft, wie gesagt, vom Körper weggeführt werden und mehr nur noch, vor allem auch durch die vielen digitalen Ausrichtungen, mehr nur noch auf der gedanklichen Ebene funktionieren und durch diese nicht mehr Wahrnehmung des Körpers, auch nicht Früherkennung für Angst oder andere Emotionen haben können. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir den Menschen wieder klar machen, wie wichtig das Embodiment ist, wie wichtig es ist, diese Emotionen, diese somatischen Reaktionen wahrzunehmen, weil in der Wahrnehmung liegt der Schlüssel für die Veränderung. Und ich sage immer, wenn Menschen wie Rita nur zum Ratgeber kommen, dann werden sie sich im Kreis drehen. Und wir wissen nicht, wie es endet. Wenn diese Menschen aber zu Menschen wie mir kommen, die den Körper suchen als Ausrichtung, dann wissen wir schon, diese Menschen, die wollen diese Veränderung, die wollen zurück in den Körper, auch wenn sie in der Erstbegegnung nicht sagen, ich komme zu Ihnen, weil ich zurück in den Körper will, sondern sie sagen, ich habe gehört, Sie haben Möglichkeiten mit meiner Angst oder mit meinem Trauma oder so mit meiner Todesangst einen neuen Umgang zu finden oder sogar Neuverhandlungen zu erreichen. Also es gibt wie zwei Gruppen dann von Leuten. Die einen ist wirklich die, die sich festfahren in diesem entkörperten Teil von Existenz, und die anderen, die die Rückkehr oder die Rückkopplung zum Körper suchen, und die kommen dann zu mir in die Praxis, zu mir in die Kurse oder zu Menschen, die von mir ausgebildet sind und diese Arbeit dann, wie du in Basel, wunderbar machen.
Nun wird aber Rita schon gesagt, geh doch ins Yoga, geh doch Entspannungsübungen machen. Das sind ja eigentlich schon Ansätze, die auf den Körper ausgerichtet wären. Reicht das dann nicht aus?
Wir haben viele Leute, die Yoga unterrichten, die Körperarbeit anbieten, die zu uns kommen und sagen, ich mache das sehr gerne und wir haben viel Erfolg mit Leuten, die kommen, Wohlbefinden erzeugend. Aber wir haben auch immer wieder schwierige Situationen, weil mir Trauma begegnet mit den Menschen, die bei mir Yoga machen, die in die Körpertherapie kommen, die in einen Sinnkreis kommen, die wo immer sie hinkommen, ist die Möglichkeit, dass plötzlich Trauma auftaucht. Es braucht relativ wenig, irgendein Signal, ein Geruch, der ähnlich ist wie bei einem hochdramatischen Erlebnis, eine Geschichte, die mit Tod zu tun hat, bei jemandem mit Todesangst, dass diese Triggers dann hochkommen. Und dann brauchen diese Leute, ob sie jetzt Yoga geben oder therapeutisch tätig sind oder sozial tätig sind oder Lehrer, Lehrerinnen sind, brauchen ein Grundwissen, wie ich mit dem umgehe, um die Person nicht zu sehr in eine Ebene von Wiedererleben eines überwältigenden Zustandes geraten zu lassen. Weil ich vorher gesagt habe, es sitzt im Körper mit dem somatischen und emotionalen Bereich. Wenn ich sehr stark in den Körper gehe plötzlich und vorher nicht gegangen bin, und wenn Rita vorher wenig gemacht hat und dann stark Yoga macht, geht sie direkt in den Körper. Und da ist es durchaus möglich, dass neben der wohltuenden Seite auch die eben die Schattenseite sich zu zeigen beginnt, und das sind dann Traumafolgestörungen, die auftauchen können, wenn im Körper plötzlich die Tiefe gesucht wird.
Da kann man sagen, alle Menschen, die wirklich mit dem Körper arbeiten, sollten tatsächlich auch über diese Traumadynamiken Bescheid wissen.
Unbedingt. Unbedingt, ich glaube, da liegt wirklich ein großes Feld brach. Es ist schön zu sehen, dass immer mehr Leute aus immer mehr Bereichen, sei es Feuerwehr, sei es Erste Hilfe, sei es Kindergarten, sei es Geburtshilfe, sei es wo immer wir mit Menschen zusammenkommen, wo überwältigende Momente stattfinden, dass die plötzlich merken, es gibt da was, was ich nicht verstehe. Und das ist letztlich aus unserer Sicht wirklich diese Traumadynamik, die unter Verhaltensweisen, unter Denkweisen stark steckt, wie sie am Beispiel von Rita jetzt hier Thema waren.
Also in der Neuverhandlung dieser Ängste, dieser Todesängste, liegt ein großes Potenzial.
Unglaublich, unglaublich großes Potenzial. Nochmals, weil dieses Potenzial, das in der Todesangst drin ist, ist ein Riesenpotenzial für Lebendigkeit, für ein Leben, das voller Energie ist, das sich wirklich entfalten kann. Und wie wir in der Natur wissen, was sich entfalten kann, geht dann auch irgendwann in eine Älterwerdung und in eine Abrundung des Entfaltungszyklus. Und wenn das Leben dann so entfaltungsreich war, dann bin ich mit mir im Frieden und gehe anders dem Tod entgegen oder kann anders dem Tod begegnen, wenn er mir im Lauf dieses Lebens auf verschiedene Arten begegnet.
Ich nehme dein Stichwort der Natur das möchte ich gerne aufgreifen. Also unser Nervensystem ist ja ganz ähnlich aufgebaut wie jenes aller Säugetiere. Und Säugetiere sind deutlich weniger traumatisiert als wir Menschen. Hat das auch mit diesen Zyklen zu tun, von denen du gesprochen hast, dass die Tiere diese besser abrunden können? Oder wo liegt da der Grund?
Ich glaube, es ist wirklich ein Zyklenphänomen, so wie du das auch sagst. Tiere, die brauchen die Zyklen, die suchen die Zyklen. Und sie haben auch ein bisschen den Vorteil uns gegenüber, dass sie nicht so ein an sich ja sehr, sehr wertvolles Großhirn haben, das übers Denken dann manchmal eben beim Menschen, vor allem in unseren westlichen Gesellschaften, dazu geführt hat, dass das, was darunter liegt, was gerade bei den Tieren, vor allem bei den Säugetieren, sehr spezifisch nach Rhythmus sucht, nach Entfaltung und nach Pausen, Verdauen in diesen Pausen, dass uns das irgendwie verloren gegangen ist. Eigentlich wissen wir es, weil wenn wir schwer gegessen haben, wenn wir viel gegessen haben, dann wissen wir fühlen uns unwohl. Ich muss jetzt verdauen und wir wissen, das braucht Zeit und wir gehen dann nicht rennen, sondern wir legen uns hin und versuchen wirklich den Verdauungsprozess zu optimieren. Und dieses Wiederverdauen, dieser Teil, der geht so schnell verloren, wenn wir es körperlich nicht merken. Und je mehr wir uns vom Körper entfremden, desto weniger merken wir es, wenn unser Körper das Signal gibt, jetzt ist Zeit für Verdauen, jetzt ist Zeit für Pause, jetzt ist Zeit für Nachklingen lassen von dem, was ich eben erlebt habe.
Also wir leben ja eigentlich in einer Gesellschaft, die ganz vieles über den Verstand regelt und auch viele Ratgeber jetzt rund um das Thema Todesangst zielen ganz genau auf den Verstand ab und lassen eigentlich den Körper aus.
Ja, ich glaube, das ist das, wie das Schattenthema unserer Gesellschaft. Wir gelten als hochentwickelte Gesellschaft. Und ich glaube, das hat eine Berechtigung, weil wir vieles entdecken, was wir vieles auch dank diesem wunderbaren Denkapparat in die Welt setzen können. Aber was wir zu wenig beachten, ist, dass diese Qualität des Denkens, diese Qualität des Verstandes, diese Qualität des Lösungssuchen auf dieser Ebene eben zu einer Abspaltung führt von diesen mehr instinktiven, von diesen mehr in uns wohnenden Wissensebenen, die uns sagen, jetzt muss ich erst den Zyklus fertig machen, bevor ich das nächste angehe. Und diese Spaltung, die ist etwas, was ich sehr häufig bei Menschen sehe und gerade in der westlichen Gesellschaft sehr stark ist. Und diese Aufhebung der Spaltung ist letztlich auch die Suche nach mehr Lebendigkeit, weil von Denkenden her kann ich zwar mir viel vorstellen, wie ich lebendig wäre, aber die Lebendigkeit, die kommt vom Körper. Ich muss den Körper mit dabei haben, wenn ich wieder lebendig sein will. Oder anders gesagt, ich muss wieder zu spielen lernen, weil das Spielen kommt aus diesem Körper heraus. Ich sage immer, die Momente, wo die Gesellschaft das verstanden hat oder verändern will, ohne dass sie es wirklich verstanden hat, sind Fußball-Weltmeisterschaften. Weil dort sind alle dabei und es sind immer die Intellektuellen, die spezielle Kolumnen schreiben in den Medien, um zu erklären, wieso sie fasziniert sind. Dabei ist die Lösung relativ einfach. Im Fußball weißt du nie, wie es ausgeht. Es kann in diese Richtung, ganz weniges kann es wieder verändern. Es passiert aus dem Moment heraus und der Instinkt und das momentane Wahrnehmen sind Schlüssel und sorgen dann auch für Begeisterung oder für große Enttäuschung bei denen, die zuschauen. Also dort sehe ich immer wieder, dass es wie eine Rückerinnerung ist für unsere Gesellschaft. Wenn alles beisammen ist, dann wird's interessant. Und wir sehen ja auch, dann sind überall diese Großveranstaltungen und alle schauen das und sind miteinander und genießen die Atmosphäre, die dann entsteht. Das Miteinander, das Lebendigsein zusammen und das nicht nur übers Denken funktionieren in der Gesellschaft. Es gäbe nichts Langweiligeres als ein Fußballspiel nur im Verstand zu sehen. Natürlich, der Verstand analysiert auch im Fußballspiel, aber ohne die Emotion darunter ist es langweilig. Und so ist es mit dem Leben.
Ich spüre deine Passion für den Fußball. Ich nehme das Stichwort auf von dieser Verbundenheit. Wenn man in so tiefen Ängsten ist wie Rita, dann isoliert das ganz stark und mit dem Fehlen der Lebendigkeit geht auch weitgehend die Verbundenheit verloren.
Mhm. Deshalb ist meistens meine erste Frage, wenn Menschen wie Rita bei mir auftauchen, wie wissen sie, dass sie Angst haben? Und dann kommen Erklärungen gedanklicher Art zum Teil und dann frage ich sie, haben sie jetzt gerade Angst? Und wenn sie sagt, ja, ich habe immer Angst, wie das bei Rita zum Beispiel tönt, dann habe ich die nächste Frage auf meiner Seite, die sagt, ja, wie ist denn die Angst jetzt in ihrem Körper, wenn sie immer da ist? Was macht die dort? Wie sabotiert die dort jetzt den Atemrhythmus oder den emotionalen Ausdruck oder was immer im Mittelpunkt steht? Und dann gehen wir auf die Suche, was die Angst hier macht. Und sehr häufig sagen die Leute dann, ja, es drückt mir auf die Brust, ich kann da nicht richtig atmen. Dann schauen wir dahin und ich sage, okay, dann zeigen Sie mal, wie stark dieser Druck ist da auf der Brust. Und sie zeigt mir das dann zum Beispiel mit einem Handdruck auf meinen Arm, um die Stärke der Angst zu spüren. Und währenddem sie das macht, hält sie diese Angst nicht mehr, sondern beginnt sich auszudrücken. Und in der Regel kommt ein tiefer Atemzug. Und dieser tiefe Atemzug ist Anti-Angst, weil das ist das Tor zur Lebendigkeit. Und dann evaluieren wir das und gehen auf die Suche, wie sich Lebendigkeit noch zeigt.
Also deine Neugierde ist nach all diesen vielen Jahren der Begleitung von Menschen ungebremst.
Ungebremst, weil es zeigt sich bei allen Menschen auf immer wieder individuelle andere Art. Es hat natürlich diese Klassiker, dass der Druck auf der Brust da ist, dass Unwohlsein im Bauch da ist oder dass, wenn ich da wirklich hingehe, dass mir die Kehle zugeht, dass dort eine Knolle drin sitzt. Das sind alles diese Klassiker. Aber rund um diese Klassiker herum hat's je nach Geschichte der Person, je nach nicht abgerundeten Zyklen in der Geschichte, hat's ganz andere Bedürfnisse, die implizit, die im Körper wohnen und darauf warten, dass sie sich entwickeln können. In diesem Sinne glaube ich, dass die Arbeit mit der Angst letztlich eine Form von Entwicklungshilfe ist, dass sich etwas entwickeln kann, was vorher gehalten wurde. Häufig über sehr lange Zeit.
Steckt sie dich nie an, die Todesangst, wenn du Menschen begegnest, die in solch tiefen Ängsten sitzen?
Ich mache mich natürlich auch menschlich, wenn ich ihr sage, natürlich habe ich auch Momente, wo ich Sorge habe, wo es mir nicht mehr ganz wohl sein kann. Es kann auftauchen, je nach Situation, mit Menschen, die in Todesängsten sind oder die viel Erlebnisse dort hatten. Aber letztlich habe ich dann die große Herausforderung, dass ich bei mir die Zyklen wieder abrunde, weil dann geht die Angst weg, wenn ich in mir die Zyklen, die Atemzyklen, die inneren Rhythmen wieder pflege, dann merke ich, dass ich wieder ganz im Moment bin. Vorher wurde ich vielleicht in meiner eigenen Geschichte nach da oder dorthin geführt, wo auch Tod ein Thema war. Aber wenn ich ganz in den Moment zurückkomme, dann sind das Erinnerungen, aber nicht Erinnerungen, die mich jetzt prägen, weil ich jetzt die Zyklen abschließe, wenn ich mir gut sorge. In diesem Sinne ist in diesem Moment, wenn das passiert, wie eine Form von meditativer Praxis mit im Spiel, indem ich zurückgehe zum eigenen Atem, zum eigenen Moment jetzt und von dort aus wieder im Hier und Jetzt mit abgerundeten Zyklen in mir selber in die Begegnung gehe, mit der Person oder mit der Gruppe, mit der ich unterwegs bin.
Darf ich dich fragen, wie denn dein persönliches Verhältnis ist zum Tod und auch wie sich dieses Verhältnis verändert hat im Laufe deines Lebens?
Ja, ich glaube, ein Schlüsselerlebnis für mich war, als mein Vater starb und er starb im Spital und wir noch bei ihm sein konnten kurz danach. Und ich habe meine Hände auf seine Schultergelenke gelegt und ich habe gemerkt, dass es dort noch atmet. Also, dass er zwar klinisch für tot erklärt wurde, dass er aber noch atmet. Und das war für mich sehr, sehr berührend. Und ich habe meine Familie, Schwestern und meine Mutter eingeladen, auch je ein Gelenk zu halten von ihm. So haben wir mit ihm zusammen ausgeatmet. Und so wurde der Tod zu einem sehr, sehr speziellen, feierlichen Moment und zu einem bewussten Abschied. Abschiedsritual. Und das hat mich nachher sehr, sehr stark geprägt im Sehen, dass der Tod etwas ist, was wirklich mit Ausklang, mit Ausatmen zu tun hat. Und wenn wir das begleiten können, dass wir dann etwas sehr, sehr Einzigartiges erleben können in dieser Begleitung.
Also ihr habt gemeinsam einen Zyklus abgeschlossen.
Wir haben gemeinsam einen Zyklus abgeschlossen und das war enorm heilsam für alle. Wir waren traurig und wir waren glücklich zugleich, dass wir das zusammen erlebt haben.
Wenn du von der Trauer sprichst, gerade rund um das Thema Tod, welchen Stellenwert gibst du der Trauer? Was hat die für eine Funktion?
Ich glaube, die Trauer hat diese wichtige Funktion, dass sie uns sagt, einerseits nimm dir Zeit und andererseits sei mit Menschen zusammen, wenn du trauerst, weil die Trauer letztlich nach Kontakt im Innen und Kontakt im Außen sucht oder anders gesagt, weil sie nach Begegnung sucht, wie die Angst auch. Jede Form von Emotion in uns sucht letztlich nach Begegnung. Und wenn es mir gelingt, bei der Trauer, wie bei der Angst oder bei anderen Emotionen, die Begegnung im Vordergrund zu haben mit dieser immensen Energie, die dahinter steckt, große Trauer oder große Wut oder große Freude, da hat's enorm viel Energie drin. Und wenn ich der begegnen kann, die begrüßen kann oder die sogar umarmen kann, dann sind das reiche Momente.
Wenn wir nochmals zurückgehen zu diesem Abschluss von Zyklen und jetzt gerade das Beispiel nehmen von der Begleitung von deinem Vater, wie ihr als Familie euren Vater begleitet habt, oft gibt es ja diese enorme Angst auch vor dem Danach. Was kommt danach? Wie geht es dir damit, mit dieser Frage?
Wenn wir zurückkehren zur Lebendigkeit, dann haben wir die Frage immer mit in unserem Leben, was kommt als nächstes? Was kommt danach in dem Moment? Und wenn ich nicht weiß, was es ist, kann ich neugierig bleiben und mich immer wieder erstaunen lassen, was sich plötzlich zeigt, was ich überhaupt nicht erwartet habe. Und wenn ich diese Haltung pflege durchs Leben, dann glaube ich, dass diese Haltung auch diesen Todesmoment mitprägt. Wir wissen nicht, was danach kommt. Wir haben von Menschen, die Nahtoderfahrungen hatten, vieles gehört über Lichterfahrungen, über ganz spezielle energetische Erfahrungen. Und vielleicht ist das so. Aber letztlich glaube ich, wenn ich neugierig sterben kann eines Tages, dann bin ich gespannt, was danach kommt.
Ich möchte noch einen Bogen ganz weit zurück machen, bevor ich dir dann die letzte Frage stelle. Und zwar, ich weiß, du hast gesagt, Google ist ein schlechter Ratgeber, aber ich bin da natürlich trotzdem forschen gegangen und bin auf Epikur gestoßen, einen griechischen Philosophen, der 300 Jahre vor Christus gelebt hat. Und er hat sich ganz eingehend mit der Todesangst befasst. und ist zu einer ganz interessanten Lösung gekommen, die ich dir gerne unterbreiten würde. Und zwar hat er geschrieben: Der Tod ist nicht erlebbar. Der Tod ist nichts für uns, denn was aufgelöst ist, ist ohne Empfindung. Und was ohne Empfindung ist, ist nichts für uns. Weil wir nicht mehr vorhanden sind, um ihn zu erfahren, müssen wir ihn nicht fürchten.
Also, wo ich mit ihm einverstanden bin, ist, dass wenn wir Empfindung haben, dann haben wir ein reiches Leben. Was er ja indirekt sagt mit diesem Zitat. Und wo ich nicht mit ihm einverstanden bin, ist aus der Erfahrung mit meinem Vater heraus. Er war tot, klinisch tot, und es waren Empfindungen, es waren Vibrationen noch da in den Gelenken. Und ich bin sicher, dass er das mitbekommen hat auf einer sehr subtilen Ebene, die nicht mehr körperlich ist, die nicht mehr von unserem Intellekt regiert, aber wird. Aber ich glaube, als spirituelle Erfahrung ist da auch bei ihm immer noch Empfindungsqualität mit drin. Und da glaube ich, dass mein Menschenbild ein bisschen anderes ist als von Epikur jetzt.
Da bin ich sehr froh darum. Ich glaube, zum Teil hast du das schon beantwortet. Ich würde dich trotzdem gern noch abschließend fragen. Im Hinblick auf deinen eigenen Tod, du hast gesagt, eigentlich möchtest du dem möglichst mit Neugierde begegnen, wenn es denn so weit ist. Aber wenn du jetzt eigentlich Wünsche offen hättest für dein eigenes Ableben, was wären die?
Mein Wunsch wäre, dass ich auch meine Familie bei mir hätte. Dass ich in einem Kreis von Wertschätzung, von Liebe, von Dankbarkeit und anderen essentiellen Gefühlsebenen getragen in diese nicht bekannte Erfahrung hineingehen könnte. Und das ohne Angst.
Lieber Urs, ich bedanke mich sehr für dieses Gespräch. Danke dafür, dass du dein verkörpertes Wissen geteilt hast rund um das Thema Todesangst. Und ich hoffe, dass ganz viele ZuhörerInnen neugierig werden auf die Zyklen und auf das Abschließen von Zyklen und somit auch auf das Thema Tod. Lieben Dank.
Nochmals danke für die Einladung und danke allen, die sich die Zeit genommen haben, hier mitzuhorchen.
Und damit sind wir am Ende angelangt des heutigen Gesprächs. Ich hoffe, näher hinzuhören, wenn ich mich mit Menschen über den Tod unterhalte, hat dich ebenso inspiriert und berührt wie mich. Wenn du gerne anbringen möchtest, was dich bewegt rund um das Thema Tod, dann melde dich bei mir auf dem Facebook- oder Instagram-Kanal. Ich freue mich über Anregungen, Ideen und über eine wachsende Bereitschaft, dem Tod als kraftvollem Bestandteil des Lebens zu begegnen. Ich freue mich, wenn du wieder reinhörst und wünsche dir eine verbundene, lichtvolle Zeit.